HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit der Literaturwissenschaftlerin Deborah Vieto-Engländer. Gastgeberin ist Ursula May. Für meinen Gast heute ist der Theaterkritiker Alfred Kerr eine Lebensaufgabe. Die Literaturwissenschaftlerin Deborah Vieto-Engländer hat eine mehr als 600 Seiten dicke Biografie des berühmten Theaterkritikers geschrieben. Das ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit Alfred Kerr und seiner Epoche. Und Deborah Vieto-Engländer hat auch zwei Bände der gesammelten Schriften Kerrs herausgegeben. Frau Engländer, da kann man ja schon von einer großen Leidenschaft für Alfred Kerr sprechen, oder?
Das kann man sehr wohl. Allerdings war es ursprünglich keine Alfred-Kerr-Leidenschaft, sondern ich kam durch seine Tochter Judith Kerr darauf. Im Jahre 71 hat sie in England ihr Buch When Hitler Stole Pink Rabbit veröffentlicht, deutsch als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Und meine Schwester gab es mir in die Hand und sagte, das musst du lesen, da ist sehr viel von unserem Vater drin. Mein Vater war Flüchtling in London mit meiner Schwester. Meine Schwester war damals 12 Jahre alt, genauso alt wie Judith Kerr, als sie nach England kam. Und meine Schwester war eins der 669 Kinder, die Nicholas Winton, möge er in Frieden ruhen, aus Prag gerettet hat im Frühjahr und Sommer 1939. Sie kam also mit 12 Jahren nach London, konnte kein Wort Englisch und konnte sehr viel mit diesem Buch anfangen, das die Situation der Familie Kerr zuerst in Paris und dann in London schilderte.
Wie wichtig war denn die Bekanntschaft mit Judith Kerr dann auch für ihr Buch? Es war die Initialzündung, warum sie sich überhaupt angefangen haben, mit Alfred Kerr zu beschäftigen. Aber Judith Kerr hat ja sicher auch viele Informationen über ihren Vater ihnen gegeben.
Jein. Judith Kerr hat jetzt zum Buch gesagt, alles, was ich über meinen Vater nicht wusste. Denn sie kam, wie ich, auf die Welt, als ihr Vater sich den 60. näherte. Und es gab sehr viel aus seinem frühen Leben, was sie gar nicht wusste und was sie, wie sie sagt, erst aus der Biografie erfahren hat. Nur wie sie sein Leben in London geschildert hat, fand bei mir großen Anklang, denn es hat sich derart viel mich an unseren Vater erinnert. Und meine Schwester hat mit diesem rosa Kaninchen unendlich viel anfangen können, besonders mit den Erfahrungen in der fremden englischen Welt, die ihr dann zur Heimat wurde. Für meine Schwester nicht. Sie ging dann nach Palästina, nach Israel und wohnt bis heute ein bisschen jünger als Judith. Sie wird demnächst 90 in Jerusalem.
Ich denke, über das Exil und über diese Situation sprechen wir noch im Laufe dieser Sendung. Vielleicht kommen wir jetzt doch konkret zu Alfred Kerr. Was für ein Bild haben Sie denn bekommen durch diese jahrelange Beschäftigung mit ihm?
Zuerst das Bild des geliebten Vaters und plötzlich die Sprachlosigkeit in England. Und hier trifft's am besten den Punkt, als er sich in London eine Pfeife kaufen wollte, sagt die Familienanekdote, ging er in ein Geschäft und sagte, "Goodbye, I want a whistle." Und damit konnte natürlich in England kein Mensch etwas anfangen.
Aber ich glaube, das mit dem Whistle müssen Sie vielleicht doch nochmal erklären für die Leute, die nicht so gut Englisch können. Was meinte das?
Whistle ist Englisch Pfeife, aber Pfeife zum Rauchen ist Pipe und nicht Whistle. Und er hat das also verwechselt, wo es nur ging. Und das ist meinem Vater auch laufend passiert, dass ich immer rückübersetzen musste, als ich Deutsch konnte, um zu wissen, was er eigentlich sagen will.
Kerr ist ja bis heute das Kritikervorbild, das Vorbild eigentlich für auch die jungen Kritiker, die heute noch schreiben, die ins Theater gehen, die über das Theater schreiben. Warum ist das so? Was war so prägend an Alfred Kerr?
Prägend war, dass er gesagt hat, Schluss mit der verstaubten akademischen Kritik, wo andere einen ganzen Aufsatz dafür brauchen, brauche ich einen Satz.
Er hat ja die Theaterkritik oder überhaupt die Kritik tatsächlich auch zu einer eigenständigen literarischen Form gemacht. Wie hat er das gemacht? Was war sein Stilprinzip?
Sein Stilprinzip war eben die prägnante Kürze, etwas auf den Punkt bringen. Und dass er gesagt hat, es geht nicht darum, dass Stücke immer gut sein müssen. Man kann in der Rezension auch aus schlechten Aufführungen etwas lernen. Und manchmal hat er in einer schlechten Aufführung so auf eine schauspielerische Leistung hingewiesen, dass er, der Schauspieler, praktisch gemacht war, in Anführungszeichen. Es gibt ein Beispiel für Käthe Dorsch, da sagt er, der Abend war Dorsch, Dorsch, Dorsch. Und das war für die Schauspielerin ganz enorm wichtig. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Karl Zuckmeier, den hatte er erbarmungslos verrissen. Und bei der Aufführung, die Premiere des Fröhlichen Weinbergs, schreibt Zuckmeier in seiner Autobiografie, stürzte Zuckmeiers Mutter in der Pause zu ihm hinter die Bühne und sagte nur atemlos, Kerr hat zweimal gelächelt. Und Zuckmeier fügt hinzu, es klang wie, der Scharfrichter ist erkrankt, die Hinrichtung ist verschoben. Und er hat dann den Fröhlichen Weinberg hymnisch besprochen. Und das war wirklich für Zuckmeier der große Anfang.
Wie konnte er so mächtig werden? Also er hat ja früh angefangen zu schreiben. Er hat auch eigentlich eine Universitätslaufbahn erst einschlagen wollen. Das konnte er nicht, weil er Jude war und diese Universitätslaufbahn nicht eingehen durften damals. Aber wie konnte er zu so einer Institution werden? Wie hat er das geschafft?
Wissen Sie, er hatte sich wirklich Hoffnungen gemacht auf eine Universitätslaufbahn, hat über eine Habilitation nachgedacht. Aber eine ganze Generation junger jüdischer Kritiker, sie sind fast alle in den Journalismus gegangen. Und er hat dann eine Stelle angenommen beim Tag. Und es kam wirklich so weit, dass die Leute morgens beim Lesen des Tags zuerst die Theaterkritik aufgeschlagen hatten, weil sie gesagt haben, das ist das, was am wenigsten langweilig ist. Denn das war wirklich bei Kerr so, langweilig war er eigentlich nie. Und diese von mir schon erwähnte prägnante Kürze war es. Und seine Begabung, wirklich etwas auf den Punkt zu bringen und gleichzeitig in einen Zusammenhang zu bringen.
Kerr war ja Jude. Was hat ihm denn das Judentum bedeutet?
Das Judentum hat ihm in zweierlei Hinsicht etwas bedeutet. Zum einen hat er beispielsweise Walter Rathenau bittere Vorwürfe gemacht, weil er seinem Vater Emil Rathenau die gewünschte jüdische Beerdigung nicht hat zukommen lassen. Er hat seine Eltern auf dem Breslauer Friedhof begraben und wo La Salle auch liegt und war gemischt. Er sagte immer, meine Eltern wollten es so. Meine Eltern wollten eine jüdische Beerdigung und er hätte nie im Traum daran gedacht, sich taufen zu lassen. Hat aber nicht direkt, war nicht direkt religiös, aber er hat immer die religiöse Seite respektiert. Und er hatte eine sehr starke jüdische Identität, was ihn nicht daran hinderte, vielleicht sogar eher förderte, andere Juden manchmal anzugreifen. Da brauche ich nur den Namen Karl Kraus zu erwähnen. Er hätte nie daran gedacht, sich taufen zu lassen, um irgendwelcher Vorteile willen. Er hätte, und das wusste er auch, wenn er sich hätte taufen lassen, eine Universitätskarriere anstreben können. Aber das wollte er nicht. Und in der letzten Zeit seines Lebens hat er sich viel, viel stärker als Jude gefühlt, weil er im Exil nur die jüdische Identität hatte. In seinen frühen Jahren hat er in seinen Texten sehr viel Jiddisch verwendet, was man heute nicht mehr versteht, was aber damals gang und gäbe war.
Wie im Doppelkopf in HR2 Kultur üblich, haben Sie auch Musik mitgebracht, Deborah Vietor, Engländer, und zwar die David-Bündler-Märsche von Robert Schumann. Das war eine Musik, die Kerr sehr gemocht hat. Vielleicht bevor wir es spielen, was hat es damit auf sich? Was hat Kerr an dieser Musik so fasziniert?
Das war, er sagte, die Davids-Bündler-Schriften, das war der Titel seines ersten großen Buches, Das neue Drama, wo er 1905 sein erstes großes Buch mit seinen Rezensionen gebracht hat. Und die Davids-Bündler-Märsche waren gegen die Philister. Und das war für ihn das Entscheidende. Ich schreibe gegen die Philister.
Das hören wir jetzt mal. Am Klavier ist Maurizio Pollini. Und wir hören jetzt einen der David-Bündler-Märsche. Das war der David-Bündler-Marsch Zart und singend von Robert Schumann und hier gespielt am Klavier von Maurizio Pollini. HR2 Kultur, Sie hören den Doppelkopf und wir haben eben gerade eine der Lieblingsmusiken von Alfred Kerr gehört, dem Theaterkritiker, über den wir heute in dieser Sendung sprechen im HR2 Kultur Doppelkopf mit seiner Biografin Deborah Vietor Engländer. Frau Engländer, man erinnert sich ja auch an Kerr, weil es große öffentlich ausgetragene Fehden gab zwischen den Kritikern der Jahre zwischen 1900 und der Weimarer Republik. Besonders war ja der Wiener Karl Kraus ein Gegner von Alfred Kerr, der sich in seiner Fackel, also seiner Zeitschrift, die er alleine herausgegeben hat, sehr eingeschossen hat auf den verhassten Gegner in Berlin. Wie kam es denn zu diesem Streit zwischen den Kritikern?
Es war so, ursprünglich hatten sie beide Kulturbriefe geschrieben für die Breslauer Zeitung, also Berliner Briefe. Und das Verhältnis war ganz einträglich bis 1911. Und 1911 hat Kerr einen großen Kampf gekämpft gegen den Meister der Zensur, also derjenige, der über die Berliner Zensur zu bestimmen hatte, ein Herr Jago, in seiner Zeitschrift Pan. Und Karl Kraus hat sich aus Wien dann in diese Auseinandersetzung eingemischt. Man hatte sich was sehr Hübsches daraus gedacht. Man wollte von Sternheim das Stück Die Hose spielen und war sicher, das würde nicht durch die Zensur gehen. Also hat man Tilla Durieux neben Herrn Jago gesetzt, in der Hoffnung, dass sie ihn so ablenken würde, dass er die Aufführung dulden würde. Das unerwartete Ergebnis war, dass Jago ihr einen privaten Brief schrieb und um ein Treffen bat. Und er wusste nicht, dass sie mit dem Verleger Kassierer verheiratet war. Und Kerr hat dann mit Wonne diesen Brief veröffentlicht im Pan, was eigentlich höchst indiskret war. Und Karl Kraus mischte sich ein und schrieb, der kleine Pan ist tot. Und so weiter, mit in mehreren Artikeln. Und da ging es richtig los. Denn Kraus wollte Kerr gerne eins auswischen. Das war der Anfang der Auseinandersetzung, also 1911. Und dann ging es weiter. Hierzu muss man sagen, Kerr pflegte völlig unlogisch auszurasten, wenn sich jemand hat taufen lassen. Und das hat Kraus getan. Er hat dann später die Kirche verlassen. Ich weiß nicht, ob man sich enttaufen kann, aber jedenfalls hat er die Kirche verlassen.
Ich glaube, enttaufen kann man nicht, aber man kann aus der Kirche wieder austreten. Ja.
Also jedenfalls war das so, dass für Kerr unterschwellig, er hat es nie erwähnt, aber das war für ihn irgendwie Verrat am Judentum. Dann hatte Kraus eine eigene Zeitschrift, die Fackel. Die musste er selber finanzieren. Und bei Kerr war es so, er kam nicht aus vermögendem Haus. Die Krausche Papierfabrik hat alles finanziert. Und Kerrs Vater hatte Weinstuben, hat aber dann mit Lithografen was versucht und ging bankrott. Das heißt, Kerr hat von seiner Studentenzeit an die Eltern unterstützt.
Ich finde, wenn man das heute liest, also auch die Zitate, die Sie in Ihrer Alfred-Kerr-Biografie bringen, das ist ja schon manchmal auch ein bisschen unter die Gürtellinie gegangen. Also so ein beleidigender Stil, den einen heute ein bisschen verwundert, den man vielleicht eher aus Facebook-Kommentaren oder von Bloggern kennt, als dass so solch eine Art von Streit in Zeitungen ausgetragen würde. Oder wie sehen Sie das?
Ich sehe das genauso. Nur ist es so, und das ist heute noch so, wenn man sich unter Juden fetzt, ist das gar nicht so schlimm. Das zählt nicht so. Aber damals war das so, Kerr schrieb Talmi plus Talmud über Kraus. Kraus wusste von Kerrs wahnsinnigem Krach mit seinem Schwiegervater und bezeichnete Deutschland nur als Schwiegervaterland. Und es gab eigentlich nichts, was er bei Kerr nicht angegriffen hat. Ich vermute einen anderen Zusammenhang, den habe ich in meinem Buch nicht erwähnt. Kraus hat seine Sidonie nicht bekommen. Die Frau, die er sich wünschte. Und ich könnte mir vorstellen, dass er im Unterbewusstsein neidisch war auf Kerr, der zweimal sehr, sehr glücklich verheiratet war. Das erste Mal mit einer wunderschönen Friesin, die nach einem Vierteljahr Ehe an der spanischen Grippe starb. Und das ist eine der tragischsten Geschichten, die es gibt. Dann heiratete er wieder, auch eine wesentlich jüngere, und führte eine außerordentlich glückliche Ehe mit zwei Kindern. Und das war alles Kraus nicht vergönnt. Ich könnte mir vorstellen, aber ich habe nicht darüber geschrieben, dass das unterschwellig vielleicht eine Rolle gespielt haben könnte.
Naja, Alfred Kerr war ja der strenge Theaterkritiker auf der einen Seite, aber das habe ich auch in Ihrem Buch erst gelernt. Er muss ja, bevor er geheiratet hat, ein ziemlicher Womanizer gewesen sein. Also er hat viele Damenbekanntschaften gehabt. Und er muss auch in der Gesellschaft so ein sehr angenehmer Mensch gewesen sein. Also er konnte wohl gut sich unterhalten, er konnte Klavier spielen. Und in Salons der Berliner Zeit war eben wohl auch gerne eingeladen, dass er da eben Sängerinnen begleitet hat und da einfach ein angenehmer Mensch gewesen war.
Ja, genau das war's. Er hat also konzertreif Klavier gespielt und war bei Damen beliebt. Und nicht nur, wie Sie sagen, als Womanizer, sondern ich habe auch Briefe von Frauen gefunden, die ihre Männer verloren hatten, hauptsächlich im Krieg, und die über seine Beileidsschreiben schrieben, es hätte ihnen ganz entscheidend geholfen. Also er war auch bei Frauen, wo er gar nichts damit zu tun hatte in dem Sinne, war er ein sehr einfühlsamer Tröster und Helfer. Er war jemand, der sehr ungern einer Frau wehtat und immer versuchte, sich im Guten zu trennen. Und bei seinen beiden Ehefrauen, Inge, die Friesin, war 19 Jahre alt, er war 30 Jahre älter, und er schrieb damals, ich habe den Entwurf im Archiv gefunden, einen Brief an ihren Vater, wo er seine Liebe schilderte und versuchte, den Vater zu überzeugen, dass sie heiraten wollten. sagt aber, ich habe ihre Tochter förmlich von mir weggepeitscht. Ich wollte nicht, dass sie diesen so viel älteren Mann heiratet, aber wir können beide nicht anders. Und der Vater hat es eingesehen und die Friesin Inge hat dann geheiratet. Die haben geheiratet, Flitterwochen gehabt und dann bekamen beide die spanische Grippe. Er überlebte und sie starb. Und er hat einen Text geschrieben am Weihnachtstag nach ihrem Tod, wo man eigentlich nur weinen kann, wenn man den liest. Den habe ich in Notizform im Archiv gefunden. Und interessant ist, dass sie die deutschen Schwiegereltern, die Eltern von Inge, eine Bindung zu ihm behielten. Und seine Schwiegermutter, die 3 Jahre jünger war als er, hat ihn in Hamburg noch auf dem Totenbett besucht, im Krankenhaus. Hingegen die jüdischen Schwiegereltern, ein Staatssekretär mit Frau, da gab es einen Riesenkrach. Der Text, der Gang in die Öffentlichkeit, das hat er dann in die Zeitung gebracht, sein Schwiegervater hat 2 Schläger gedungen, um seinen Schwiegersohn zu verprügeln. Und diese Schläger haben sie ihm gesagt im Grunewald und dann sind sie zusammen ein Bier trinken gegangen. Also er wurde nicht verprügelt, nur hat das in die Zeitung gebracht.
Also man kann sich das, wenn man Alfred Kerr so eher von den Fotos kennt, das doch ein etwas strenges Gesicht hat, man kann es sich gar nicht so recht vorstellen, dass er diese Seiten eben auch gehabt hat. Aber was man eben heute auch nicht mehr so weiß, Alfred Kerr hat ja eigentlich über alles geschrieben, was ihn beschäftigt hat. Also es kam auch mal in einer Theaterkritik vor, dass er frisch verliebt war oder dass er eine interessante Reise gemacht hat. Und das ist ja viel umfassender als das, was wir heute unter Theaterkritik oder über Berichten übers Theater erfahren. Also es ist viel umfassender. Wie sehen Sie das?
Er hat ja sehr viele Reisebücher geschrieben. Und der S. Fischer Verlag hat sie mit Wonne verlegt, weil sie sich sehr gut verkauften. Über Spanien, über Algerien, über Korsika und so weiter. Und er war wirklich nicht nur Theaterkritiker. Er war ursprünglich Literaturwissenschaftler. Er hat über Brentano promoviert und hat angefangen, im Magazin für Literatur zu schreiben. Das heißt, er kam eigentlich nicht primär zum Theater. Er schrieb, während er die Sachen für das Magazin für Literatur schrieb, schrieb er für die Breslauer Zeitung kleine Theaterkritiken. Und dann wurden es größere. Aber er hatte eine enorme Breite in seiner Bildung und hat immer wieder außerhalb des Theaters. Also für ihn war Musik ein ganz entscheidendes Element in seinem Leben.
Sie hören H2 Kultur, den Doppelkopf, heute mit Deborah Vieto-Engländer, der Biografin von Alfred Kerr. Und Sie haben sich als weiteren Musiktitel hier ein Lied von Robert Schumann ausgesucht, Die beiden Grenadiere. Das ist ja ein vertontes Gedicht von Heine, in dem es darum geht, dass 2 Soldaten aus dem Russlandfeldzug in Gefangenschaft geraten waren, dann zurückkehren über Deutschland nach Frankreich und dann erfahren, dass der Kaiser gefangen genommen wurde. Warum haben Sie sich gerade dieses Lied ausgesucht?
Wissen Sie, bei den Exilanten, wie mein Vater, hatte kein Mensch Geld. Niemand hatte Geld nach dem Krieg, aber wir hatten ein Klavier. Und es versammelte sich alles bei uns und wir haben gesungen. Und dieses Lied hatte für mich eine ganz primäre Bedeutung, denn es war ein Lieblingslied der Exilanten. Und ich konnte damals kein Deutsch, aber ich habe es gesungen, ohne die Sprache zu können und wusste genau, was es bedeutet. Denn mein Vater kam aus Prag und war in England manchmal, ich würde sagen sehr oft, von einem riesengroßen Heimweh gepackt. Und die Zeile in diesem Lied, begrabt mich in Frankreichs Erde, hätte er zwar nicht gewollt, unbedingt, aber es war für ihn doch Prag. Das war so der Traum wo man glücklich gewesen war.
Wir hören das Lied jetzt von Robert Schumann, Die beiden Grenadiere.
Nach Frankreich zogen zwei Grenadier, die waren in Russland gefangen. Und als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Köpfe hangen. Da hörten sie beide die traurige Mär, dass Frankreich verloren gegangen.
H2 Kultur, Sie hören den Doppelkopf mit der Literaturwissenschaftlerin Deborah Vietor-Engländer. Und das war das Lied Die beiden Grenadiere von Robert Schumann. Deborah Vietor-Engländer hat die erste wirklich umfassende Biografie von Alfred Kerr geschrieben. Und was man heute eben auch nicht mehr so richtig weiß, Kerr hat ja nicht nur die Theaterkritiken geschrieben, sondern eben auch die sogenannten Plauderbriefe. Das waren Briefe aus Berlin nach Königsberg oder nach Breslau, wo er geschrieben hat, was eben alles so aufgefallen ist. Also Alltagsnotizen, aber auch Theaterbriefe. Was genau hat diese Plauderbriefe ausgezeichnet?
Das kann ich Ihnen sagen. Es gibt zwei Gruppierungen. Er hat 5 Jahre lang von 1895 bis 1900 für die Breslauer Zeitung diese Berliner Briefe geschrieben. Breslau wollte primär über Ereignisse in Berlin informiert sein. Dann habe ich aber herausgefunden, dass er ab 1897 bis 1922, also immerhin 25 Jahre, für die Königsberger Allgemeine Zeitung auch einen wöchentlichen Plauderbrief geschrieben hat. Und die Briefe, die parallel liefen, waren aber dann völlig verschieden. Und ich bin jetzt dabei, die Plauderbriefe aus Königsberg von 25 Jahren, ich habe sie nicht vollständig, aber das gibt noch mal eine jahrelange Arbeit, die herauszugeben und zum Beispiel zu erklären, was Gilka-Duft ist. Das war ein bestimmter Kümmel, der in Berlin in der Fabrik Gilka hergestellt wurde. Da muss eine Anmerkung rein. Wofür er die Plauderbriefe auch benutzt hat, war beispielsweise eine sehr scharfe Kritik an Wilhelm II. Und Wilhelm II., Kritik am Kaiser, da gab es Festungshaft. Und Kerr hatte eine grandiose Art, an der Festungshaft vorbeizuschlittern, indem er beispielsweise die Jagdliste des Kaisers aufnahm. So und so viele Kaninchen, so und so viele Hasen, aber warum nur 2 Dachse? Es ist ein wunderbarer Text, wo man wirklich die Leere und die Langeweile des Kaisers geschildert bekommt, ohne dass die Behörden irgendetwas machen konnten. Dann ist noch ein Text, dass man in Berlin dagegen war, eine Straße nach Friederike von Sesenheim zu benennen, weil sie doch mit Goethe eine Affäre hatte, ohne verheiratet zu sein. Und dergleichen mehr. Also diese Berliner Briefe für die Breslauer Zeitung sind eine große Köstlichkeit.
Wieso waren diese Briefe so unbekannt? Wieso ist das nicht präsenter gewesen? Weil das Publikationen waren, die in der Tagespresse erschienen sind und die man dann irgendwann vergessen hat? Oder woran lag das?
Ich denke mal, dass, also wer liest heute noch die alten Breslauer Zeitungen?
Das stimmt.
Es war der pure Zufall, dass die Berliner Briefe entdeckt und herausgegeben wurden. Danach sagte Marcel Reich-Ranitzky, die Geschichte des deutschen Feuilletons muss umgeschrieben werden. Günter Rühle hat diese Briefe aus 5 Jahren gefunden, transkribiert und herausgegeben. Und ich bin jetzt dabei, das Gleiche für 25 Jahre Königsberger Briefe zu tun, denn das sind einfach umwerfende geschichtliche Schilderungen.
Als Alfred Kerr 1933 sehr schnell ins Exil ging, zuerst nach Prag, dann über Lugano, nach Paris, später London. Da hatte er ja auch keine Arbeitsgrundlage mehr. Also er hat recht schnell seine Jobs gekündigt bekommen. Man hat ihm das ausstehende Honorar zum Teil nicht mehr bezahlt. Wie hat er sich denn dann über Wasser gehalten? Also gab es da vielleicht doch noch einen Kontakt nach Königsberg? Oder war das auch gleich eine Geldquelle, die dann nicht mehr funktioniert hat 1933?
Königsberg hatte er schon 1922 aufgehört. Meine Vermutung, die ich nicht belegen kann, ist, dass er in der Inflation das Geld so spät ausgezahlt bekam, dass es nichts mehr wert war. Aber da hatte er schon aufgehört. Und er hatte Glück, er wurde von einem Polizeibeamten, der seine Werke schätzte, gewarnt, sein Pass sollte eingezogen werden. Und da hat er sich mit 39 Fieber in den nächsten Zug nach Prag geschmissen. Aber er hatte kein Geld im Ausland, er hatte nichts. Und in einer seiner ersten Texte sagt er, was sollen die Theater in Berlin ohne mich anfangen? Es ist ein tapferes Wort, denn seine Welt war zu Ende. Und er hatte Glück, viel mehr Glück als wir als Familie, denn wir haben sehr viele Angehörige verloren. Seine Frau und die Kinder konnten noch nachkommen und seine Eltern waren tot und seine Schwiegereltern konnten ebenfalls ins Exil. Also Glück gehabt, aber halt kein Geld, kein Besitz, nichts, wobei er es nie darauf angelegt hatte, ein Haus zu kaufen oder so. Das war nicht seine Sache. Er wollte nicht unbedingt große Vermögenswerte ansammeln.
Aber man fragt sich doch, wie er das geschafft hat, zu überleben, so von jetzt auf nachher der Existenzgrundlage komplett entzogen. Also er hat ja einfach davon gelebt, dass er Artikel geschrieben hat, dass er sich eben als Feuilletonist behauptet hat. Und dann war er nun plötzlich erst in Paris. Französisch konnte er. Er konnte ja sogar auch auf Französisch schreiben. Sie gingen dann aber nach England, das Ehepaar, weil Julia, die Frau von ihm, dachte, dass man in London wohl besser überleben könnte.
Nein, es war ein anderer Grund. Er hat ein Filmskript geschrieben, Letizia, über Napoleons Mutter. Und dieses Skript hat Alexander Korda gekauft in England für 1000 Pfund. Und diese 1000 Pfund waren der Grund, dass sie nach England gegangen sind. Er konnte in Frankreich die Miete nicht mehr bezahlen. Sie waren dann in Belgien in einem Gasthof, wo der Wirt immer böser wurde. Er hatte einen Freund, eine sehr mysteriöse Figur, Rudolf Kommer aus Czernowitz. Ich bin dabei, viel mehr über sein Leben zu erfahren. Das war der Einzige, der ihm wirklich entscheidend geholfen hat. Ein Telegramm, SOS Alfred Kerr, habe ich gefunden. Kommer hat dann 250 Dollar geschickt. Sie konnten dann nach England. Und in England war es so, sie wohnten im Foyer Suisse, ein sehr schäbiges Emigrantenhotel in der Nähe des Britischen Museums. Und Julia Kerr musste arbeiten. Sie konnte sehr gut Englisch und sie hat recht jämmerliche Sekretariatsstellen gefunden. Sie war an sich Komponistin, hatte zwei Opern komponiert. Sie arbeiteten zusammen. Er schrieb die Libretti und Julia die Musik. Es war auch ein Teil ihrer sehr glücklichen Ehe, dass sie immer zusammenarbeiten konnten. Und in England war das weg. Es war kein Flügel. Sie konnte nicht mehr Klavier spielen. Und sie lebten in England von der Hand in den Mund, wussten oft nicht, wie sie die Hotelrechnung bezahlen sollten. Als der Krieg ausbrach und sehr viele Leute in den Krieg gingen, hat Julia eher Sekretariatsstellen gefunden. Und Freunde haben die Judith die Schule finanziert. Michael hat von den 1000 Pfund.
Also Michael war der zweite.
Michael war der Ältere, 1921 geboren. Judith hat mit 16 einen Schulabschluss und musste dann auch eine Sekretärinnenstelle annehmen und hat erst nach dem Krieg konnte sie zur Kunstschule. Aber es war bittere Armut.
Alfred Kerr ist nach dem Krieg recht schnell auch wieder einmal nach Deutschland zurückgekehrt. Er hat dort leider ja einen Schlaganfall bekommen. War er versöhnt mit Deutschland so schnell oder war das eher auch eine finanzielle Überlegung, dass er versucht hat, doch wieder an seine berufliche Tätigkeit von vor 1933 anzuknüpfen?
Es war so, in Deutschland gab es ja eine Zeitung, die Neue Zeitung. Und dort saß Erich Kästner. Und Erich Kästner hat ihm immer wieder Aufträge gegeben. Und da hat er natürlich gehofft, dass er für diese Zeitung würde schreiben können. Aber die Honorare waren sehr spärlich und es war sehr, sehr schwierig. Die Zeitung wurde dann komplett von den Amerikanern übernommen. Kästner war nicht mehr da. Er musste um jedes Pfund kämpfen. Es gibt sehr unfreundliche Briefe zwischen ihm und dem amerikanischen zuständigen Mann, weil er sagte, so ungefähr, ihre Sachen sind alt und ihre Vorstellung, englisches Tagebuch und so, also das ist nicht unbedingt und wir nehmen höchstens einen Artikel im Monat. Davon konnte er die Hotelrechnung nicht bezahlen. Aber Julia bekam das Angebot, als Dolmetscherin für die Nürnberger Prozesse nach Nürnberg zu gehen. Sie wurde dort sehr gut bezahlt. Aber es bedeutete für ihren Mann in London die totale Vereinsamung. Die Tochter war in der Kunstschule und hat aber abends immer nach der Schule ist sie zu ihrem Vater gegangen. Daraus sind einige seiner schönsten Gedichte für seine Tochter entstanden. Aber es war trotzdem für ihn eine Einsamkeit, die er so eigentlich nie gekannt hatte. Und er schrieb und schrieb und schrieb tagsüber, aber er hat in England mehrere kleinere Schlaganfälle gehabt. Sie sagen Hamburg, ja, er fuhr nach Deutschland. Das sollte eine Vortragsreise sein. Er ist zum ersten Mal geflogen und als er in Hamburg ankam, hat er darauf bestanden, sofort eine Hafenrundfahrt zu machen. Und dann abends ins Theater. Und das war alles mit über 80 und nachdem er schon Schlaganfälle gehabt hatte. Und dann nach Romeo und Julia ging er ins Hotel und wurde am nächsten Morgen, hat Billy Haas die Tür aufbrechen lassen und da haben sie ihn gefunden. Und er brachte noch heraus, ja, das Stück war schlecht, aber so schlecht auch nicht.
Also Humor sozusagen bis fast zur letzten Lebensminute.
Das kann man sagen. Und dann hat er im Militärkrankenhaus gelegen in Hamburg. Und er hatte schon immer mit seiner Frau ausgemacht, wenn die Ärzte ihm sagen, dass er nicht mehr arbeiten kann, würde sie ihm die Tabletten bringen. Und das hat sie getan. Es gibt noch das Papier, wo er das Veronal, aus dem er das genommen hat. Und er schrieb noch an seine geliebte Schwester, die nach Palästina entkommen war, Antchen, einen letzten Kuss. Und das allerletzte war an seine Frau, die Maus war mir das Liebste und Beste. Du sollst verdammt nochmal glücklich sein, nie eine Witwe. Und auch an die ähnlich Liebes und an die sehr, sehr geliebten Kinder. Und dann hat er die Tabletten genommen und die letzte Zeile ist nur so dahin gekritzelt. Ich fühle, dass ich sterbe.
Bewegendes Ende auch, also überhaupt eine bewegende Lebensgeschichte.
Eine Geschichte voll Liebe. Mhm. Er war wirklich ein Liebender im Leben und hat sich, und das war für ihn ganz wesentlich, er hat immer seine Liebe sagen können. Also beide Ehefrauen und beide Kinder fühlten sich geliebt, aber er war mit Liebesäußerungen nie sparsam. Und sie waren damit außerordentlich glücklich.
Das ist ja auch nicht so gewöhnlich, dass man sich da auch so gut ausdrücken konnte, gerade als Mann und gerade über Gefühle. Das ist doch schon, hat Seltenheitswert. Jetzt sind Sie selbst ja auch in London geboren worden. Also die erste Frau ihres Vaters ist von den Nationalsozialisten ermordet worden. Ihr Vater konnte entkommen. Wie sehr ist diese Lebensgeschichte in ihrer Familie immer noch präsent?
Meine erste Frau meines Vaters wurde nicht ermordet. Seine Eltern und die ganze übrige Familie, ja. Seine Frau starb aber noch vor der Deportation, also die Mutter meiner Schwestern. Es war außerordentlich prägend. Ich bin in einer Welt von Exilanten groß geworden, die eigentlich sehr glücklich war, denn wir waren die Kinder der Geretteten. Und es war auch so, wir hatten alle ermordete Großeltern, ja. Aber alle Exilanten waren praktisch Onkel und Tanten. Also wir hatten einen riesigen Zusammenhalt, der heute noch zwischen den Kindern, also ich und die anderen, besteht. Und wir hatten eigentlich eine Familie, die gar keine war und trotzdem eine war.
Sie haben deutsche Literatur studiert, Sie haben bei Walter Jens studiert dann. Was hat die deutsche Sprache, die deutsche Kultur in Ihrem Londoner Leben, also Sie sind ja als Engländerin aufgewachsen, ja. Was hat das für eine Bedeutung gehabt?
Wissen Sie, unsere Deutschlehrer waren alle Exilanten und wir hatten eine vorzügliche Deutschlehrerin, die auch aus der Tschechoslowakei kam. Und meine Familie war leicht ausgeflippt, dass ich gesagt habe, ich will Germanistik studieren. Aber dann habe ich meinem Vater gesagt, das hat er nie vergessen, ist ja deine Schuld, du betest zu Goethe statt Gott. Und dann hat er es eingesehen. Und ich habe also Germanistik studiert und bin dann nach Deutschland gekommen. Ich wollte eigentlich 4 Monate bleiben. Und habe dann bei Walter Jens, möge er in Frieden ruhen, promoviert. Und das war ein vorzüglicher Doktorvater, weil er ein gnadenloser Stilist war. Und was Besseres kann einer Nicht-Muttersprachlerin überhaupt nicht passieren.
Also ist Deutsch für Sie doch bei alledem die zweite Sprache?
Absolut. Eigentlich die dritte, denn ich hatte zuerst in der Schule Französisch und war dann länger in Frankreich und konnte besser Französisch als Deutsch.
Was bedeutet Ihnen denn Großbritannien heute? Also Sie leben im Rhein-Main-Gebiet, also in Deutschland, fahren aber, denke ich, schon oft nach London oder auch oft nach Israel, ja, zu Ihrer Schwester. Also sind, ja, auch viel unterwegs.
Ja. Ja, wissen Sie, London ist eigentlich immer noch zu Hause. Denn es sind Dinge, die ich vermisse, die es in Deutschland nicht gibt. Andererseits ist es so, dass Deutschland die langjährige Tätigkeit an deutschen Universitäten mir sehr viel gebracht hat und ich mit der Promotion und mit der Forschungsarbeit immer in Deutschland, also mich entwickeln konnte, neben dem Beruf, denn ich habe nicht Deutsch unterrichtet, sondern Englisch an 2 deutschen Universitäten über viele Jahre. Insofern war ich ständig mit meiner Muttersprache beschäftigt.
Ich danke Ihnen sehr. Weiterhin so viel Energie und so viel Freude am Theaterkritiker Alfred Kerr. Das war der H2 Doppelkopf mit Deborah Vietor Engländer, die die erste umfassende Biografie über Alfred Kerr geschrieben hat. Und zum Abschluss haben Sie, Frau Engländer, ja noch einen Titel ausgesucht, der mit Ihrer Kindheit in England zu tun hat. Was genau werden wir da gleich hören?
Das ist auch ein Lied, was für Exilanten zutrifft. Das ist ein Mädchen aus dem Norden, was nach London geht, obwohl es ihr nicht behagt, und sie betrauert die Bäume ihrer Heimat. Und so ähnlich ist es mir immer ergangen, wenn mein Vater über Prag sprach und vor allem, wenn wir mit den anderen aus der Tschechoslowakei Pilze suchen gingen. Und das ist etwas, was ich noch in den letzten Wochen mit anderen exilanten Kindern, haben wir das alles wieder, unsere Streifzüge in den Wäldern, in Erinnerung gerufen.
Dann hören wir das jetzt zum Abschluss des Doppelkopfs in HR2 Kultur mit Deborah Vietor Engländer, die die erste umfassende Biografie über Alfred Kerr geschrieben hat. Hier ist der Titel The Oak and the Ash.
A North Country man to London had strayed, although with a name.